Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Einige junge Ehepaare und Familien in unserer Gemeinde befinden sich zurzeit in einer besonderen Situation. Sie ahnen es schon, sie erwarten Nachwuchs. Und sie können Tag für Tag miterleben, mit allen Freuden und Leiden, dass ihnen neues Leben anvertraut wird. Neues Leben. Nun, jeder, der schon mal mit eigenen Augen bestaunt hat, wie ein neues Menschenbündel einfach da ist, noch mit verbundener Nabelschnur vielleicht, einfach da ist mit fest verschlossenen Augen, mit unmerklich sich streckenden Fingern, mal schlafend, mal schreiend, bald schon trinkend. Jeder, der das miterlebt, der weiß instinktiv, dass er Zeuge eines Wunders ist. Das Wunder neuen Lebens. Es ist einfach da, ungefragt. Wo kommt es her? Die biologischen Prozesse natürlich, die können wir alle beschreiben, aber damit wissen wir noch nicht, wem sich das Leben verdankt, aus welcher Quelle es wirklich da auf uns zuströmt. Von den Eltern? Natürlich, aber wo kommen die her? Und woher kommt deren schöpferisches Potenzial? Wie wird aus der Vereinigung von Eizelle und Samenzelle eine Persönlichkeit, ein Charakter? Wie wird aus DNA-Sequenzen ein Beter, ein Missionar, eine Type, die sich verlieben kann und weinen kann? Jemand, der mit Leidenschaft Gedichte schreibt, Moleküle erforscht und politische Manifeste entwirft? Woher kommt das Leben? Das Geheimnis des Lebens erscheint uns umso unergründlicher, je heftiger die Naturwissenschaften an diesem Schloss zu rütteln versuchen, um es aufzubrechen. Die präbiotische Chemie zum Beispiel, das ist die Chemie, die sich mit der Frage der Existenz befasst vor den Lebewesen, also vor der Existenz der Lebewesen, da forscht die präbiotische Chemie, die verschlingt Millionen von Forschungsgeldern, um doch immer wieder an dieser Schranke zu scheitern, die Louis Pasteur schon 1862 beschrieben hat. Aus seinen Experimenten ging nämlich hervor, dass in ausgekochten Nährlösungen keine Bakterienkulturen wachsen, sofern keine neuen Bakterien von außen in die Lösung gelangen können. Und damit war gezeigt, dass Lebewesen nur durch Fortpflanzung aus ihresgleichen entstehen, nicht aber spontan aus unbelebter Materie. Durch diese Versuche prägte Pasteur nicht nur nachhaltig die Art und Weise, wie unsere Lebensmittel haltbar gemacht werden, Sie alle kennen pasteurisierte Milch, das kommt von diesem Herrn, sondern er begründete auch den bis heute gültigen Satz, Leben kommt nur aus Leben, den wir schon oft zitiert haben, omne vivum ex vivo. Das ist fundamental. Einer der bekannten Evolutionsbiologen, Chandra Wickramasinghe aus Sri Lanka, hat diesen Befund so formuliert. Er schreibt, die Entstehung von Leben aus einer primitiven Suppe auf der Erde ist nur ein Glaubensartikel, den Wissenschaftler schwer loslassen können. Zurzeit gibt es keine experimentellen Beweise dafür. In der Tat waren alle Versuche, Leben ohne Leben zu schaffen, von Pasteur angefangen bis heute erfolglos. Das ist der Stand der Forschung. Und damit die Interessierten sich mal einen Überblick verschaffen können, habe ich über meine Homepage eine Dokumentation zur Verfügung gestellt. Die werden Sie ab heute Abend spätestens finden, von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, Da geht es eben um den aktuellen Forschungsstand im Hinblick auf die präbiotische Chemie. Und wenn in der populären Diskussion manchmal so der Eindruck erweckt wird, eigentlich sei die Sache ja klar, dass das Leben zufällig entstanden sei, dann handelt es sich dabei einfach um eine glatte Täuschung. Das ist nicht wahr. Schauen Sie sich diese Dokumentation bitte an. Die Evolutionsbiologie hat keine Antwort auf die Frage, woher kommt das Leben? Und dazu kommt, dass auch eingefleischte Materialisten sich dem Zauber des wirklichen Lebens kaum entziehen können. Also ich frage mich, was machen Richard Dawkins oder Francis Crick, wenn sie in die Kinderbettchen ihrer Enkel schauen? Was denken die da? Dawkins gibt es dann auch indirekt zu. Er schreibt einmal, Biologie ist das Studium komplexer Dinge, die den Anschein erwecken, als wären sie für einen Zweck entworfen. Also, das sagt einer der führenden atheistischen Evolutionsforscher in seinem Buch Blind Watchmaker, also der blinde Uhrmacher. Er sagt, ja, natürlich, das hat den Anschein, als wäre da ein Zweck dahinter. Und Francis Crick, der Entdecker der DNA, bestätigt diesen Eindruck. Er sagt, ja, man stoße überall in der Natur auf Merkmale von planmäßigem Design. Und deshalb, und jetzt hören Sie genau zu, deshalb müssten Biologen immer im Auge behalten, dass das, was sie sehen, nicht entworfen wurde, sondern sich von selbst entwickelt hat. Also Crick sagt, es hat schon den Anschein, dass ein großer Plan hinterstand. Deswegen, Biologen, passt auf, lasst euch nicht verführen, bedenkt immer, dass das, was ihr da seht, nicht entworfen wurde, sondern sich von selbst entwickelt hat. Crick warnt seine Kollegen also davor, sich zu weit auf die Realität einzulassen. Diese Formulierung ist verräterisch. Und auch Dawkins erweckt manchmal den Eindruck, als müsse er seinen Atheismus geradezu vor Zweifeln schützen. Wenn er etwa trotzig formuliert, der einzige Uhrmacher in der Natur sind die blinden Kräfte der Physik, wenn die sich auch auf ihre besondere Weise entfalten. Ein echter Uhrmacher plant, er entwirft seine Rädchen und Federn und ihr Zusammenwirken und zielt dabei auf einen künftigen Zweck. Die natürliche Zuchtwahl aber, der blinde, unbewusste, automatische Vorgang, den Darwin entdeckte und von dem wir heute wissen, dass er die Erklärung für die Existenz allen Lebens ist, zielt auf keinen Zweck. Zitat Ende. Eine schroffe Behauptung. Aus diesen Worten, Sie haben es gehört, spricht eine weltanschauliche Glaubensentscheidung. Eine Glaubensentscheidung sogar ausdrücklich gegen den Augenschein. Man müsste hier gar von einem Sacrificium Intellectus sprechen, also dass jemand im Grunde genommen seinen normalen Menschenverstand opfert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und die Folgen bleiben nicht auf das Labor beschränkt, denn wenn der Uhrmacher blind ist, dann führt der Weg ins Nichts. Und dann hätte Jacques Monod recht, der Molekulargenetiker mit seinem berühmten Zitat aus dem Jahr 1972, wenn er sagt, das Universum trug weder das Leben noch trug die Biosphäre den Menschen in sich. Unsere Losnummer kam beim Glücksspiel heraus. Und er sagt, wenn der Mensch das kapiert, dann müsse er endlich einsehen, Zitat, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Zitat Ende. Die totale Hoffnungslosigkeit. Und vor diesem Hintergrund, liebe Zeitgenossen, vor diesem Hintergrund sollten wir umso mehr das Vorrecht erkennen, welches darin besteht, dass wir die Bibel als Informationsquelle haben und ihr mit guten Gründen auch vertrauen können. Wir werden das ja im Laufe dieser Predigtreihe auch immer wieder begründen, warum wir der Bibel vertrauen können. Jetzt nur ganz kurz, niemand hat die Gültigkeit der Genesis, also des ersten Buches Mose, deutlicher bestätigt als Jesus selbst. Und zumindest für diejenigen schon mal, die Jesus prinzipiell für glaubwürdig halten, sollte es keine große Hürde bedeuten, sich auch seiner Sichtweise des Schöpfungsberichtes anzuschließen. Etwa in Matthäus 19, wo er ganz selbstverständlich aus 1. Mose 1 und 2 zitiert und wo deutlich wird, für Jesus ist die Genesis ein Bericht über reale Vorgänge. Heute kommen wir nun zum dritten Tag der Welt. Und das Besondere an diesem dritten Tag, ja, ist die Erschaffung des Lebens. Darum unser Thema heute Morgen, das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis des Lebens. Bisher hatten wir ja gesehen, wie Gott die Erde darauf vorbereitet, als Lebensraum zu dienen. so wie werdende Eltern eine Wiege besorgen wahrscheinlich, ein Kinderzimmer präparieren, alles soweit fertig machen, dass das Kleine dann nun kommen kann. Und so präpariert Gott die Welt wie eine Wiege für das kommende Leben. Am ersten Tag hatten wir gesehen die Scheidung von Finsternis und Licht. Am zweiten Tag die Scheidung der Wassermengen diesseits und jenseits dieses Rakia, also dieses atmosphärischen Himmels. Und dann am dritten Tag, also heute, kommt es zur Scheidung zwischen den Wassermengen unterhalb des Rakia, also unterhalb dieses atmosphärischen Himmels, den Wassermengen auf der einen Seite und dem trockenen Land auf der anderen Seite. Und dann haben wir also Licht zum Sehen, Luft zum Atmen und Land zum Wohnen. Das ist präpariert. Und jetzt lesen wir nochmal die Verse 9 bis 13 aus dem ersten Buch Mose. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Samen ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Wenn Sie am Morgen des dritten Tages aufgewacht wären, dabei gewesen wären, dann hätten Sie die Welt beim Einbruch der Dämmerung kaum wiedererkannt. Was für ein Fortschritt. Aus einer noch ungestalteten großen Wassermenge am Morgen wird innerhalb weniger Stunden eine blühende Landschaft. Und wir sehen hier in diesen Versen 9 und 10, wie Gott zunächst für das Trockene sorgt. Es sammelt sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, sodass man das Trockene sehe. Und es geschah also, und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Also Gott sorgt für einen trockenen und sicheren Lebensraum zunächst. Und damit wird der Tag 2 begonnene Prozess der Wasserverteilung abgeschlossen. Also am Tag 2 gab es ja diese Aufteilung des Wassers unterhalb und überhalb des Rakia. Und jetzt wird dieser Prozess abgeschlossen, dadurch, dass das Wasser noch einmal vom Land abgesondert wird. Und deshalb auch hier erst die Feststellung, es war gut. Das bezieht sich auf das Werk des zweiten und auf das Werk des dritten Tages. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, dass der Bericht wieder in knappen, nüchternen Worten einfach das Ergebnis beschreibt. Unter dem Urozean gab es ja bereits feste Materie, die wird jetzt frei. Die Wasser sammeln sich. Da steht in der griechischen Übersetzung des hebräischen Textes das Wort Synagogen. Daher kommt das Wort Synagoge. Also die Wasser werden gewissermaßen zusammengezogen. Der Text sagt nicht, dass alle Wasser an einem Ort zusammengezogen werden, sondern der Plural hier, die Sammlung der Wasser, deutet eben auf verschiedene Meere hin, wie wir das ja auch kennen. Die einzelnen Ströme sind darin eingeschlossen, die kleineren Landseen, und die verschiedenen Meere. So, und dadurch, dass Gott das sammelt an diesen bestimmten Stellen, wird erstmalig festes Land sichtbar. Festes Land tritt hervor. Und angesichts dieser tektonischen Bewegung sind chemische Reaktionen vorstellbar, sodass sich Mineralien, Steine, fruchtbarer Erdboden bilden können. Jedenfalls schafft Gott trockenes Land. Er bearbeitet das in dieser Weise. Und dann haben wir die dritte Unterscheidung, eben die zwischen dem Wasser und dem Land. Und damit ist die Erde bereitet, die Gott selbst Jahrtausende später dann auf eigenen Füßen betreten wird. Sie ist eingebettet in ein ausbalanciertes Ökosystem, Luft, Wasser, Land. Jetzt ist die Wiege da, die das Leben aufnehmen kann. Und einige Forscher nehmen an, dass die verschiedenen Kontinente erst im Gefolge der Sintflut dann durch die sogenannte Kontinentaldrift entstanden sind. Darüber können wir nochmal reden, wenn wir zu Kapitel 6 und 7 kommen. Und so knapp auch die Darstellung bleibt, und das wird nochmal deutlicher, wenn Sie das mit den babylonischen Mythen etwa vergleichen über Erdentstehungsvorgänge, Erdentstehungsfantasien. Wenn Sie das miteinander vergleichen, dann sehen Sie, das ist hier alles sehr knapp, sehr sachlich, sehr nüchtern. Es sind souveräne Schöpfungsakte. Sie werden hier nicht finden, dass lange Prozesse beschrieben sind. So nach dem Motto, Gott stößt einen Prozess an und dann dauert das ewig lange und überlässt das einer natürlichen Entwicklung, noch nicht in diesen ersten 6 Tagen. Und deswegen haben wir es hier mit der Kategorie des Wunders zu tun. Das ist ganz eindeutig. Gott handelt auf übernatürlichem Wege, wie wir das aus vielen anderen Epochen ebenfalls von ihm kennen. Denken Sie, Markus Evangelium, Speisung der 5000, ein Wunder. Das ist kein Prozess, dass die Leute 5 Wochen warten müssen, bis der Fisch, die Fische und die Brote da sind, sondern ein Wunder innerhalb weniger Momente. Ein souveräner Schöpfungsakt. Oder denken Sie an die Auferweckung des Lazarus. Der ist auch nicht 5 Tage lang dann irgendwie zum Leben wieder zurückgekommen und schon gar nicht 500 Jahre, sondern Jesus ruft ihn heraus aus dem Tod, aus dem Grab und die Leute sagen, lass es, der stinkt schon. Und dann steht er da, der Lazarus, und ist wieder lebendig. Ein Schöpfungsakt, souverän. Und so ist es hier. Wir werden gleich sehen, dass Gott später an diesem Tag auch noch natürliche Prozesse in Gang setzt, aber noch nicht hier. Und liebe Leute, das ist kein Argument gegen die Glaubwürdigkeit dieses Berichts. Sie hören das ja manchmal in Diskussionen, dass man sagt, naja, wenn da mit der Kategorie des Wunders operiert wird, das wollen wir mal schön aus der Naturwissenschaft raushalten. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir sehen hier, dass es anders ist. Es geht um reale Vorgänge. Und jetzt möchte ich Sie noch auf etwas hinweisen, gerade an dieser Stelle. Dass nämlich die evolutionistischen Erklärungen, die sich angeblich auf natürliche Prozesse berufen, dass die für diesen Anfang auch ganz gläubig das sich Ereignen von Wundern behaupten. Ja? Also spontane Sprünge, die nicht durch natürliche Prozesse zu erklären sind. Beispiel, die Behauptung des Urknalls, von wem auch immer der ausgelöst worden sein soll, geht aus von einem unerklärbaren, spontanen Ereignis. So sagte Alan Sandage, ein Astronom vom Observatorium Pasadena, Zitat, dass der Urknall nur als ein Wunder zu verstehen sei, bei dem eine höhere Gewalt eine Rolle gespielt haben muss. Zitat Ende. Und ich erinnere nochmal an den Astronomen Robert Jastrow, der ja sehr deutlich gesagt hat, dass er kein Christ ist und der das Rechnen mit dem Urknall bei seinen Kollegen auch ironisch kommentierte. Er sagte, dabei werde der Ursprung des Universums in verharmlosender Weise als Urknall bezeichnet, als wäre das Universum ein riesiger Silvesterböller. Soweit Robert Jastrow. Und ein letztes Zitat des Nobelpreisträgers Arno Penzias. Penzias erhielt 1978 den Physiknobelpreis. Er ist der Entdecker der Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und Penzias formuliert das so, er sagt, die Astronomie, und er bezieht sich da auf diese Feinabstimmung des Universums, die Astronomie führt uns zu einem einzigartigen Ereignis, einem Universum, das aus dem Nichts geschaffen wurde, das sich in einem sehr empfindlichen Gleichgewicht befindet, welches erforderlich ist, um genau die richtigen Bedingungen zu liefern, die das Leben erst möglich machen und dem ein, man könnte sagen, übernatürlicher Plan zugrunde liegt. Zitat Ende. So der Physik-Nobelpreisträger von 1978. Also er sagt, die Komplexität lässt gar keinen anderen Schluss zu, dass da im Grunde genommen ein Wunder nach Plan passiert sein muss. Und die Bibel sagt uns, wer hier handelt. Der allmächtige, lebendige Gott, der Vater Jesu Christi, er beherrscht und organisiert seine Welt einschließlich der Erde. Und so ist hier eben von den Wassern die Rede. Das sind keine mythischen Mächte, die man fürchten müsste, irgendwelche geistigen Bedrohungen, die sich da in den Wellen erheben, sondern die Meere sind Schöpfungsprodukte. Schöpfungsprodukte, die völlig unter Gottes Beherrschung stehen, die völlig unter Gottes Kontrolle sind. Das sehen wir auch schon daran, dass er sie benennt. Hier steht in Vers 10, Gott nannte das trockene Erde und er nannte das Wasser Meer. Das heißt, er beherrscht es, er verfügt darüber, er zertifiziert das und gibt sein Siegel darauf. Und diese Überzeugung zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Jeremia 5, Vers 22 nimmt das dann auf. Und da redet Gott, Jeremia 5, 22, wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken, der ich dem Meere den Sand zur Grenze setze, denken Sie es dran, wenn Sie das nächste Mal an einem Strand stehen, den Sand zur Grenze setze, darin es alle Zeit bleiben muss, darüber es nicht gehen darf. Und wenn es auch aufwallt, so vermag es doch nichts, und wenn seine Wellen auch toben, so dürfen sie doch nicht da drüber gehen. Gott setzt die Grenze. Und ähnlich haben wir das vorhin bei Hiob gehört, einem der ältesten Bücher des Alten Testaments, wo Gott ihn fragt, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als ich es mit Wolken kleidete, in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen legen. Zitat Ende. Das heißt, Gott setzt dem Meer die Grenze. Gott kontrolliert seine Schöpfung. Dennoch haben diese Elemente von Gott eine gewisse Kraft und Dynamik erhalten. Und sie können nach dem Sündenfall für den Menschen zur Bedrohung werden, wenn Gott das zulässt oder schickt. Denken Sie an die Sturmflut in Hamburg 1962. Denken Sie noch gar nicht so lange her an das Oderhochwasser 2010. Da bekommt man einen Eindruck, was Wellen stürmen können, wenn Gott sie lässt. Und Martin Luther hat hier zu unserer Stelle gesagt, da siehst du, vielleicht es Gott zu tun wäre, dass er die Welt ersäufte. Ja, da siehst du, wie das wäre für Gott ein leichtes, dass er die Welt ersäufte. Macht er aber nicht, sagen wir. Denn Gott schützt seine Erde. Macht er nicht. Es ist nämlich seine Erde. Und liebe Leute, das dürfen wir bei allem, was die Sünde hier angerichtet hat, in dieser Welt nie vergessen. Es ist seine Erde. Psalm 24 sagt, die Erde ist des Herrn. Und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn, den Erdkreis, über den Wassern gegründet und bereitet. Die Erde ist des Herrn. Und darum können Gottes Leute sich auch darauf verlassen. Die Erde ist nicht der UNO. Die Erde ist nicht des Klimarates oder wessen auch immer. Die Erde ist des Herrn. Er bestimmt. Auch über das Ende. Und darum, weil das so ist, darum können Gottes Leute sich darauf verlassen, dass unser Herr immer trockene Wege findet, da dein Fuß gehen kann. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist die Konsequenz. Denken wir nur an die verzweifelte Situation, als das Volk Israel in die Zange genommen wurde. Von hinten die ägyptische Armee, von vorne das Schilfmeer. Wo sollen sie hin? Sie sind völlig in der Klemme. Aber Gott hat auch hier in jeder Sekunde die Kontrolle. Und schauen Sie, was Mose dann berichten kann in 2. Mose 14, dass Gott ihm erst mal sagt, er soll dem Volk deutlich machen, sie brauchen sich nicht zu fürchten. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann lesen wir weiter in 2. Mose 14, Vers 21. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, da ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen mitten hinein, mitten ins Meer, auf dem Trockenen. Und das Meer war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Gott macht Wege in der Wüste. Er schafft trockene Wege zum Gehen und dann wird das Wasser sogar zum Schutz für seine Leute. Und ihr Lieben, darum können wir uns darauf verlassen. Gott sorgt dafür, dass seine Leute trockenen Fußes durch die Krise schreiten. Gott sorgt dafür, wovor immer auch du Angst hast, vor dem nächsten Dienstgespräch, vor der nächsten schwierigen Bewegung mit einem Menschen, vor dem du Angst hast, vor dem nächsten Krankenhausaufenthalt, wovor auch immer. Gott sorgt dafür, dass seine Leute trockenen Fußes durch die Krise schreiten. Gott erspart uns nicht alle Krisen. Aber Gott macht Wege in der Wüste. Gott macht trockene Pfade mitten im Meer. Und das macht er schon in der ersten Schöpfungswoche klar. Er schafft das Trockene. Und dabei, schauen Sie hin, dabei lässt der Schöpfer dieselbe Präzision walten wie bei der üblichen Konstruktion unseres Ökosystems. Überlegen Sie mal, die Neigung der Erdachse ist mit 23,44 Grad genau richtig eingestellt. 23,44. Und schon eine geringfügige Änderung des Winkels würde zu extremen Oberflächentemperaturen auf der Erde führen. Es geht um Präzision. Gott sorgt für sein System. Und mit dieser Realität, mit diesem Realismus, da zum Beispiel führte Georg Müller in Bristol auch sein Waisenhaus. Er sagt, es ist der präzise Gott, der sich um diese Erde kümmert und der seinen Leuten trockenen Fußes den Weg durch die Krise bahnt. George Müller, der Vater der Waisen in Bristol, in seiner Biografie steht folgender Bericht. Die Kinder eines Morgens waren alle angezogen und warteten auf ihr Frühstück. Doch im ganzen Haus gab es nichts zu essen. Georg Müller wollte unbedingt sehen, was Gott tun würde. Also betete er einfach, lieber Gott, wir danken dir für das Frühstück, das du uns geben wirst. Amen. Und dann wies er die 300 hungrigen Waisen an, sich an die Tische vor ihre leeren Teller zu setzen. Und gerade als der Lärm der Stühle verebbte, und wie gesagt, das ist kein nettes Geschichtchen, das ist in einer seriösen Biografie festgehalten, klopfte es an der Tür. Im Türrahmen der Bäcker mit einem riesigen Tablett voll mit herrlich duftendem Brot. Er sagte, dass er in der Nacht nicht hätte schlafen können und schon um 2 Uhr aufgestanden war, um für sie zu backen. Und während die Kinder ihr frisch gebackenes Brot aßen, klopfte es schon wieder. Diesmal war es der Milchmann. Sein Wagen hatte gerade vor der Tür des Waisenhauses eine Panne. Und jetzt brauchte er jemanden, der ihm dabei half, den Wagen zu entladen, damit er ihn reparieren könnte. Nun gab es für jedes Kind einen Becher voll Milch und es war sogar noch so viel übrig, dass sie alle Milch in ihren Tee zum Mittag bekommen konnten. Gott schafft Wege in der Wüste. Gott sorgt präzise für seine Leute. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Er sorgt für die Wiege. Er schafft die Sicherheit. Und dann das Nächste. Jetzt kommt gewissermaßen der nächste Quantensprung im Verlauf der Schöpfungswoche. Die Wiege der Erde steht bereit, um das Leben zu empfangen. Licht zum Sehen, Luft zum Atmen, Land zum Wohnen. Und jetzt passen Sie auf, ab Vers 11. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Jetzt wird die Erde schön. Nicht durch einen langen Entwicklungsprozess, nicht durch zufällige chemische Reaktionen, sondern auf Gottes Befehlen. Jetzt wird die Erde schön. Schauen Sie, Gott generiert Leben. Jetzt geht's los. Und auf sein Wort hin sprossen Gras, Kräuter und Bäume. Das ist der Moment. Das hier ist der Moment, seitdem es auf dieser Erde Leben gibt. Gras ist wahrscheinlich ein Sammelbegriff, das könnte man auch als Vegetation übersetzen. Gott sorgt jetzt für die Vegetation. Und die anderen beiden Substantive, die beschreiben dann 2 unterschiedliche Kategorien. Da haben wir einmal die Kräuter, also Staudengewächse, Getreide, Gemüse, alles in diese Richtung, Kräuter. Und dann die 2. Kategorie, die hier genannt wird, Bäume. Bäume, Sträucher im weitesten Sinne, deren Früchte ihren Samen tragen. Und dadurch gibt es Nahrung. Dadurch wird der ganze Sauerstoffhaushalt mitreguliert werden in Zukunft. Dadurch gibt es aber auch Ästhetik, Schönheit, Staunen, Farben. Und jetzt kommen wir zu unserer Ausgangsfrage zurück. Was ist Leben? Was ist Leben im Sinne der Schöpfungsordnung? Und jetzt müssen wir genau hinschauen, denn hier in diesen Versen begegnen wir zum ersten Mal diesem auffälligen Begriff, den Sie unbedingt genau verstehen müssen, der sich von da an dann durch den ganzen Schöpfungsbericht ziehen wird, der etwa 10-mal auftauchen wird. Im Hebräischen ist es das Wort Min und hier ist es übersetzt mit Art, ein jegliches nach seiner Art. Und das ist das erste Merkmal von Leben, was wir hier finden. Es ist individuell. Leben ist individuell. Gott erschafft eben nicht eine erste Zelle, aus der heraus sich dann die verschiedenen Lebensformen entwickeln, so nach dem Motto von der Amöbe bis zu Goethe. Sondern Gott erschafft ein jegliches nach seiner Art, individuell. In diesem Konzept von Min ist der zentrale Gegensatz zwischen Schöpfung und Evolution benannt. Ganz deutlich. Das kann keiner wegdiskutieren. Gott erschafft die Grundformen des Lebens innerhalb von 6 Tagen. Also zeitnah, in dem Sinne simultan, innerhalb von 6 Tagen. Und jetzt müssen wir genau erklären, was ist hier mit Min, mit Art, wie die meisten das übersetzen, gemeint. Offensichtlich handelt es sich ja um Abgrenzung. Er schuf ein jegliches nach seiner Art. Ein jegliches nach seiner Art im Unterschied zu den anderen. Unverwechselbar. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Das brauchen wir auch für die nächsten Wochen. Wir sollten diesen hebräischen Begriff Min nicht einfach mit dem Artbegriff gleichsetzen, den unsere vertraute biologische Einteilung verwendet. Also so die klassische Taxonomie. Da hat die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, von der ich schon erzählte, in den letzten 20 Jahren wirklich wertvolle Grundlagenarbeit geleistet, auch echte Forschungsarbeit. Und sie schlagen vor, man solle Minen, und das hat sich auch bewährt in vielen Erprobungen gewissermaßen, man solle Minen am besten übersetzen mit Grundtyp. Also Gott schuf die Grundtypen des Lebens am Anfang. Jetzt ein paar Sätze Biologie. Was ist ein Grundtyp? Zu einem Grundtyp gehören mehrere Biospezies, die miteinander gekreuzt werden können. Also die miteinander Mischlinge gewissermaßen zeugen können, sei es unter natürlichen Bedingungen, sei es im Zuchtverfahren. Das ist ein Grundtyp, ja? Mehrere Biospezies, die miteinander gekreuzt werden können. Und daran sehen Sie schon, der Grundtyp ist breiter als der engere Artbegriff, da er mehrere Biospezies einschließt. Was ist eine Biospezies? Das ist der klassische biologische Artbegriff, das ist enger gefasst. Eine Biospezies, das sind Individuen einer Population, die im Freiland untereinander Nachkommen erzeugen können, die ihrerseits wieder fruchtbar sind. Also bei einer Biospezies muss nicht nur gewährleistet sein, dass es Mischlinge gibt, sondern dass diese Mischlinge ihrerseits auch wieder fruchtbar sind. So, und die verschiedenen Grundtypen sind nun dadurch voneinander abgegrenzt, dass es zwischen verschiedenen Grundtypen keine Kreuzungsmöglichkeiten gibt. Ja? Innerhalb eines Grundtyps verschiedene Biospezies, unter denen es zahlreiche Mischlinge geben kann, weil sie gekreuzt werden können. Aber die einzelnen Grundtypen sind eindeutig voneinander abgrenzbar. Das ist das Konzept. Und demzufolge müsste man dann hier übersetzen, in Vers 11, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, ein jedes nach seinem Grundtyp, in den ihr Samen ist. Und so geht es weiter. Ein jedes nach seinem Grundtyp und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Samen ist, ein jeder nach seinem Grundtyp. Und dann haben wir das innerhalb von 6 Tagen alles nebeneinander. Und jetzt müssen Sie Folgendes noch bedenken. Innerhalb eines Grundtyps ist eine erstaunlich hohe Variationsbreite enthalten. Ja? Da können sehr verschiedene Mischlinge entstehen. Man kann Züchtungen vornehmen. Aber es bleibt immer innerhalb des jeweiligen Grundtyps. Das ist entscheidend. Und innerhalb dieses Grundtyps gibt es ein bestimmtes genetisches Potenzial, einen Genpool, wie man das nennt. Und da können die unterschiedlichsten Kombinationen entstehen, eben Variationen. Aber es handelt sich nicht um eine Höherentwicklung. Das ist ganz wichtig. Weil die Grenzen des jeweiligen Grundtyps nicht überschritten werden, sondern es wird einfach der Genpool innerhalb eines Grundtyps immer mal wieder neu variiert. Es ist aber nicht so, dass ein Grundtyp sich aus dem anderen gewissermaßen herausentwickelt haben könnte. Die Entwicklung innerhalb eines Grundtyps kann man deswegen auch als Mikroevolution bezeichnen. Mikroevolution im Gegensatz zu Makroevolution, also zu der großen Evolution. Darwin, Dawkins, Kutscherer, die meinen immer, wenn sie von Evolution reden, Makroevolution. Das müssen wir klar unterscheiden. Also eine Höherentwicklung durch Mutation und Selektion über Millionen Jahre hinweg. Und im Konzept der Makroevolution stammen ja alle Lebewesen von ersten einzelligen Urlebewesen ab und haben sich dann gewissermaßen auseinander nach oben entwickelt. Aber die Darwinisten können ja nicht mal schlüssig nachweisen, wie es auch nur zur ersten Zelle gekommen ist. Ja, der Darwinismus scheitert an der Frage der Lebensentstehung überhaupt. Und deswegen müssen wir dieses erste Merkmal des Lebens verstehen, wie es der Schöpfer geschenkt hat und wie er uns das im Schöpfungsbericht kommuniziert. Leben ist, das ist das erste, individuell. Und nach diesem Konzept kann eben die Vielfalt des Lebens nicht aus einer einzigen Zelle entsprungen sein. Also ganz grob, Sträucher können nur Sträucher hervorbringen, Kernobstgewächse nur Kernobstgewächse, Hundeartige nur Hundeartige, Menschen nur Menschen. Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele für diese Grundtypen nennen. Also zum Beispiel die Entenartigen, da gibt es ca. 150 Biospezies. Oder die Fasanenartigen, ca. 230. Oder gucken wir die Pferdeartigen an. Dazu gehören 6, nämlich das Pferd, dann 2 verschiedene Eselsarten und 3 Zebraarten. Die erfüllen die Kriterien und gehören zum Grundtyp der Pferdeartigen. Oder wir können das auch auf die Pflanzen übertragen, die Streifenfarngewächse, da gehören 700 Biospezies dazu. Oder die Nelkenwurzgewächse, ca. 60 Biospezies. Oder bei den Kernobstgewächsen geht man von mehr als 200 Biospezies aus. Also ganz unterschiedliche Grundtypen. Typen. Und dadurch kommt es dann, mir geht es nur darum, dass Sie sich das ein bisschen bildlich auch vorstellen können, zwischen dem evolutionistischen Konzept und dem Grundtypenkonzept zu zwei völlig unterschiedlichen Stammbäumen. Dieser klassische evolutionistische Stammbaum, den Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Schulbuch noch hatten, ist der, es geht sozusagen an einer Stelle los und zweigt sich dann immer weiter auseinander. Und wie gesagt, irgendwann kommt man dann von der Amöbe zu Goethe am Ende. Beim Grundtypenkonzept haben Sie eben simultan die verschiedenen Grundtypen gewissermaßen nebeneinander. Nebeneinander innerhalb dieser ersten 6 Tage und dann entwickeln die sich eben innerhalb des jeweiligen Genpools ihrer Grundtypen und entwickeln dann ihre Stammbäume und neue Variationen, aber niemals als Höherentwicklung, sondern immer innerhalb des jeweiligen Grundtyps. Das ist das Konzept. Und Gott hat der Welt, kann man sagen, von Beginn an, das sagt er hier auch in diesen Versen, eine klare Ordnung gegeben. Wir nennen das Schöpfungsordnung. Und damit übrigens hat Gott auch festgelegt, was natürlich ist. Und was normal ist. Und da der Mensch die Fähigkeit hat zu denken und moralische Entscheidungen zu treffen, hat Gott uns Menschen nicht nur eine biologische Ausstattung gegeben, nicht nur Instinkte gegeben, sondern auch ein Gewissen und sein Wort. Und darum ist beim Menschen alles noch viel komplizierter, aber dazu kommen wir am 6. Tag. Halten Sie das aber bitte fest. Das erste Merkmal geschöpflichen Lebens, das brauchen wir für alle weiteren Untersuchungen, sehen wir schon bei den Pflanzen, es ist individuell. Und dann das zweite Merkmal, finden wir hier auch. Das zweite Merkmal, das Leben ist nicht nur individuell, sondern es ist reproduktiv. Es ist reproduktiv, Vers 11, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und genauso geschieht es. Das ist also das zweite. Leben ist nicht nur individuell, Leben ist reproduktiv. Es ist von Gott so angelegt, dass wenn es einmal da ist, es sich dann auch vermehren kann. Die Pflanzen produzieren ihren eigenen Samen, die Fruchtbäume tragen Früchte, die ihrerseits wiederum Samen enthalten. Und es ist faszinierend in der Art, wie der Samen verbreitet wird. Auch da hat Gott für eine solche Vielfalt gesorgt. Ja, manche Samen sind gefiedert und leicht, sodass der Wind sie weitertragen kann. Andere Samen werden von Vögeln oder Landtieren verschleppt, indem sie irgendwie am Fell festkleben oder gefressen werden und auf diese Weise weitergegeben werden. Also ganz viele Wege, den Samen zu verbreiten, aber das ist das entscheidende Merkmal. Leben ist reproduktiv, es vermehrt sich. Und unser Text macht klar, dass dieser ganze Text, dass Gott die Grundtypen fertig geschaffen hat. Nicht nur als Samen. Gott hat nicht nur den Samen gegeben, er hat gesagt, naja, nun gucken wir mal, wie lange das braucht, sondern er hat die Grundtypen fertig gegeben und damit ist auch die Frage beendet, war zuerst das Huhn da oder das Ei? Natürlich das Huhn. Und das Huhn ist eben geschaffen gewesen mit diesem, ich sage mal, Fortpflanzungskonzept Ei. Okay, aber erst war das Huhn da, ganz eindeutig. Und diese fertigen Grundtypen, die haben dann innerhalb ihres Genpools auf dem Weg der Vermehrung ihr Erbgut wieder weitergegeben, zum Teil neu kombiniert. Und dadurch konnten sich diese Lebensformen vervielfältigen, reproduzieren, aber immer innerhalb des einen Grundtyps. Und deshalb kann Paulus in Athen Folgendes proklamieren. Sie wissen, dass Paulus die von Gott offenbarte Weltsicht den Philosophen in Athen präsentiert. Und was sagt er in Apostelgeschichte 17, Vers 26? Er sagt, Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Das ist die Anwendung dessen. Ein Grundtyp Mensch. Adam und Eva sind die Grundtypen. Und dann hat Gott aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Und daran sehen Sie, die Wahrheit der Schöpfung ist nicht beschränkbar auf die ersten paar Kapitel der Bibel, sondern da wird die Basis gelegt. Und dann wird das vorausgesetzt und weiter immer wieder angewendet. Dann wird es dichterisch besungen, wie wir das bei Hiob oder im Psalm gehört haben. Aber wir sehen bei Paulus, wir sehen bei Jesus, die gehen immer davon aus, das ist wirklich so gewesen. Das ist die Wahrheit. Und damit hat Gott sich etwas gedacht. Und ein drittes und letztes Merkmal des Lebens. Wir haben gesehen, es ist individuell, es ist reproduktiv und es ist schließlich drittens, staunen Sie nicht, übernatürlich. Was meine ich damit? Leben ist übernatürlich. Schauen Sie, gleich zweimal hier in unserem Abschnitt leuchtet uns dieses göttliche Gütesiegel entgegen. In Vers 10 und in Vers 12. Und Gott sah, dass es gut war. Und in Vers 12 nochmal. Erst wird es über die Trennung zwischen Meer und Trockenem gesagt. Und dann über die Erschaffung des ersten Lebens. Und Gott sah, dass es gut war. Das ist das dritte Merkmal. Übernatürlich. Diese Schöpfungswerke tragen doch seine Handschrift. Die ganze Schöpfung bleibt auf ihren Schöpfer bezogen. Sie ist ein Hinweis auf ihn. Und darum und in diesem Sinne ist das von Gott geschaffene Leben, denken Sie nochmal an die Babys, in ihren Körbchen, übernatürlich. Es ist wie ein Fenster in die ewige Welt, dieses geschaffene Leben. Auch wenn die Sünde dieses Fenster vielfach beschmiert und zerkratzt hat. Aber das Fenster ist noch da. Und so wie ein Gemälde auf seinen Maler verweist, und jeder, der ein Gemälde sieht, weiß, das war ein Maler. Und wenn er ein bisschen mehr weiß, sieht er bei einem Lukas Cranach, das war ein Lukas Cranach. So verweist das Schöpfungswerk auf den Schöpfer. Verstehen Sie, die Schöpfungswerke tragen die Signatur des Schöpfers. Und die Ideologie der Evolution arbeitet sich daran ab, diese Signatur, diesen Fingerabdruck des Schöpfers systematisch auszulöschen, systematisch zu übermalen, systematisch wegzuschneiden, systematisch zu leugnen und den Leuten zu sagen, es ist kein Schöpfer, es ist kein Schöpfer, es ist kein Bild, es ist kein Gemälde. Aber sie scheitern daran. Und einige, das finde ich sehr ehrenwert, geben dieses Motiv ganz offen zu. Nur ein Beispiel, Richard Levinson, berühmter Forscher von der Harvard University, 1929 geboren. Er hat nochmal die Einstellung, mit der er an seine Forschung herangeht und viele seiner Kollegen so beschrieben. Er sagt, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen den gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wahren Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Also er sagt, es gibt einen Kampf zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Und damit definiert er Wissenschaft als Materialismus. Und er fährt dann fort, einfach weil wir uns von vornherein dem Materialismus verpflichtet haben. Also diesem letztlich marxistischen Glauben, dass die Materie das Letzte ist. Darum, sagt er, sind wir dazu gezwungen, Forschungsapparate und Konzepte zu schaffen, die materielle Erklärungen hervorbringen. Und dann interessant, ganz gleich, wie kontraintuitiv sie sind. Also ganz gleich, wie widersinnig sie auch erscheinen mögen. Wie widersinnig das ist, wenn einer ein Bild sieht und sagt, Mensch, das muss auch Maler gemacht haben. Er sagt ganz gleich, wie kontraintuitiv das ist und er fügt hinzu, wie mystisch sie den Uneingeweihten vorkommen. Das sagt der berühmte Levinson. Und dann fügt er hinzu, und dieser Materialismus ist das Absolute. Verstehen Sie? Dieser Materialismus ist das Absolute, das uns nicht erlaubt, einen göttlichen Fuß in der Tür zuzulassen. Zitat Ende. Dieser Materialismus ist das Absolute, ist gewissermaßen unser Gott, der uns nicht erlaubt, einen wirklichen Gott zuzulassen, dass er den Fuß in der Tür unserer Forschung hat. Und das ist mit bewundernswerter Ehrlichkeit sehr deutlich gesagt worden. Der Evolutionismus ist in seinem Wesen der Versuch, Gott aus seiner Welt herauszudrängen. Und deswegen können wir mit dem Evolutionssystem als Christen keinen Burgfrieden schließen. Verstehen Sie, das ist eine Kampfansage, die Levinson hier formuliert hat. Das ist natürlich offensichtlich lächerlich, was er da will, aber es ist auch tragisch. Und ich musste an die kleine Ameise denken, die gegen einen Elefanten kämpft und versucht, ihn irgendwie umzubringen. Und dann steht da die ganze Truppe der Ameisen, der Evolutionsbiologen und rufen ihrem Kollegen zu, wirk ihn, Egon, wirk ihn. Verstehen Sie, so ist das, als wenn der Evolutionismus versucht, Gott aus der Welt herauszudrängen. Wirk ihn, Egon, wirk ihn. Und darum kann das evolutionistische Konzept niemals auch nur ansatzweise verstehen, was Leben ist. Weil Leben eben diese unauslöschlich übernatürliche Dimension hat. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sah es. Es ist sein Urteil, es ist sein Werk. Wir kommen zum Schluss. In diesen Versen kommen wir dem Geheimnis des Lebens erstmalig auf die Spur. Das war heute unser Thema. Das war die erste Fährte, die wir gefunden haben. Wir werden weitere Fährten finden in den nächsten Wochen. Wir haben hier gesehen, Leben ist individuell, ein jedes nach seiner Art. Leben ist reproduktiv, in der Lage, sich zu vermehren. Und dieses Leben ist aber auch übernatürlich. Es trägt unauslöschlich das Signum des persönlichen Schöpfers. Helmut Thielicke, der Theologe, hat diese übernatürliche Dimension der Schöpfung das Autogramm Gottes genannt. Gewissermaßen die eigenhändige Unterschrift. Wenn wir früher als Kinder Autogramme von Fußballern geholt haben, dann waren wir stolz, wir hatten ihre eigenhändige Unterschrift. Und Tillich gesagt, das Autogramm Gottes, diese eigenhändige Unterschrift auf seiner Schöpfung, es steht auf der gesamten Schöpfung, es findet sich an den verschiedenen Gestalten des Lebens, aber es findet sich auch schon an der Wiege, die der fürsorgliche Schöpfer bereitet hat, damit sie das Leben aufnehmen kann, Erde, Meer und Luft. Und weil die Schöpfung Gottes Autogramm trägt, darum appellieren die Psalmen in ihrer Freude und in ihrem Jubel an die gesamte Schöpfung. Die Psalmen appellieren an die gesamte Schöpfung, sie solle doch bitte in das Lob Gottes einstimmen. Das sei doch das Selbstverständlichste. Psalm 103, Vers 22. Lobet den Herrn alle seine Werke. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Und im Psalm 148 heißt es ganz ähnlich. Lobt ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Lobet den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres. Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Ihr Berge, alle Hügel, fruchttragende Bäume, alle Zedern, ihr Tiere, alles Vieh, Gewürm und Vögel, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch. Das ist der Auftrag der Schöpfung. Das ist ihre Bestimmung. Wie es in dem Lied heißt, das wir nächsten Sonntag singen wollen, alles was atmet, alles was lebt, stimmt in den Jubel der Schöpfung ein. Gott zu Lob singen mit meinem Lied, das soll der Sinn meines Lebens sein. Ist das der Sinn deines Lebens, deinen Schöpfer zu loben mit deinem Lied und mit deinem Leben? Und nun? Es ist die Tragik vieler Menschen, dass sie Gottes Autogramm an dieser Schöpfung einfach nicht erkennen können. Helmut Thielicke beschreibt es so, er sagt, das eigentlich Quälende in unserem Leben besteht doch gar nicht darin, dass wir durch Krankheitsnöte gehen müssen, dass uns geschäftliche Verluste treffen, dass wir durch ein Examen fallen. Das alles ist gewiss schwer, aber es wäre doch ein Kinderspiel, wenn wir es aus Gottes Hand nehmen könnten. Und wenn wir auf dem Grunde des Leidens das Autogramm Gottes erkennen könnten, dann wüssten wir, wozu uns das alles widerfährt. Wenn doch nur irgendwo eine Andeutung davon spürbar wäre, dass mich ein väterliches Herz in alledem grüßt, ein Herz, das es gut mit mir meint, dann wäre es wenigstens mit der Angst vorbei oder leichter. Dann könnte mein Herz still werden, auch wenn mich die Schmerzen des Leibes und der Seele quälten. Nur eine Spur Gottes. Aber viele können dieses Autogramm einfach nicht erkennen. Und deshalb erscheint ihnen diese Schöpfung, die sie ja umgibt, in der sie ja leben, nur hoffnungslos, bedrohlich und stumm. Wie den 8 Soldaten einer viermotorigen Maschine, die 1942 mitten im Zweiten Weltkrieg im Pazifischen Ozean notwassern müssen, weil sie sich wegen eines Kompassschadens heillos verflogen haben. Irgendwann geht der Treibstoff aus. Sie müssen notwassern. Der englische Pilot James Whittaker hat diese Notlage dann kurz darauf in einem Buch geschildert, in der deutschen Übersetzung bekannt, es war als sängen die Engel. Es war als sängen die Engel. Und dort berichtet er, wie diese 8 Männer 3 Wochen in Schlauchbooten ohne Trinkwasser, ohne Proviant im sengenden Sonnenlicht und tödlicher Einsamkeit dahin treiben. Und das Buch berichtet nun die innere Geschichte dieser 3 Wochen. Sie, alle wetterfeste Männer, die Elemente lieben und die doch jetzt diesen peinigenden Raum zwischen der Wasserwüste und dem brennenden Himmel zu hassen beginnen, die sagen jetzt nicht, ach, was für eine anrührende Schöpfung, was für ein faszinierendes Umfeld. Sie sind nur verzweifelt und gequält. Und einer von ihnen, Bartek heißt er, hat ein neues Testament dabei. Und jetzt holt er es raus. Und er liest es. Zunächst liest er es allein. Und dann betet er das Vaterunser. Und von da an rücken sie abends und morgens immer alle mit ihren 3 Schlauchbooten aneinander, um zu hören, was der Bartek aus seinem neuen Testament vorliest. Und an diesem kritischen 6. Abend, wo sie durchzudrehen scheinen, wo alle Hoffnung dahin zu sein scheint, da öffnet sich das Neue Testament bei Matthäus 6 und Bartek liest ihn vor: Sorget nicht für den anderen Morgen, denn der nächste Tag wird für das Seine sorgen. Und das löst ihnen jetzt die Zunge. Und jetzt fangen sie an, mit Gott zu sprechen. Und sie sind ja völlig ungeübt. Sie haben ja keine Gebete wirklich gekannt in ihrem Leben bisher. Und das löst ihnen aber jetzt die Zunge. Und sie beten: Alter Meister, wir wissen, dass diese Bibelverse keine Gewähr dafür sind, dass wir morgen früh wirklich Essen bekommen. Aber du weißt, wir sind in einer schlimmen Lage. Alter Meister, wir wollen schon noch etwas mehr zugeben zu dem Morgen. Aber lass es doch wenigstens übermorgen sein. Und Gott reagiert. Zwei Fische springen aus dem Wasser und plumpsen in das Boot. Und einen Tag später kriegen sie die erste Flüssigkeit zum Trinken, weil es einen Regenguss gibt. Und so langsam ändert sich die Lage. Und es ist merkwürdig, dieses wüste, zerstörerische Element wird für sie je verwandelt. Sie wissen jetzt, dass Gott auch hier mitten in diesem gefährlichen Meer Straßen hat, dass er seine Straßen hat, um sie in ihre irdische oder ewige Heimat zu geleiten. Und sie bekommen Frieden in ihrem Herzen. Sie haben noch Tage zu kämpfen. Aber sie haben Hoffnung und Frieden, obwohl sich ihre Haut schält und der Durst sie immer wieder an die Grenze des Wahnsinns treibt. Und am Ende überleben 7 von den 8. Und sie wissen, was es bedeutet, zu dem lebendigen Gott zu rufen. Und damit sehen wir am Ende deutlich, wie wir unsere Zeitgenossen gewinnen können. Wie wir unsere Zeitgenossen dafür gewinnen können, den Weg zu ihrem Schöpfer zurückzufinden. Die brauchen ihn doch genauso wie wir. Es wird nicht darüber funktionieren, dass wir sie auf die Schönheiten der Schöpfung hinweisen. Es wird nicht darüber funktionieren, dass wir sie auffordern, sich inspirieren zu lassen, weil ihre Herzen dicht sind. Ihre Herzen sind dicht und verklumpt mit Schuld und Unglauben. Auch uns bleibt nur der Weg, den Bartek in der verzweifelten Notlage gefunden hat. Wir müssen sie um das Wort Gottes sammeln, damit sie von Jesus erfahren. Wir müssen sie, die in ihren verletzlichen Schlauchbooten irgendwie durch die Wellen ihres Lebens fahren, wir müssen sie zusammenrufen und um das Wort Gottes sammeln, damit sie Jesus finden und verstehen, dass er allein unser Retter und Helfer sein kann. Und dann, wenn Gott Gnade gibt, dann werden sie erkennen, das größte Geheimnis des Lebens ist nicht die Frage, wo mein Leben herkommt, sondern das größte Geheimnis des Lebens ist, wo mein Leben hingeht. Nach Hause, zu meinem Schöpfer oder in die ewige Verlorenheit. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel nach Hause. Niemand wird gerettet, sagt Jesus, als allein durch mich. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass du da bist. So wie du da warst, dort in dem hoffnungslosen Meer, dort, wo diese 8 Soldaten am Ende ihrer Nerven und ihrer Kräfte waren. Wir danken dir, dass du auch hier bist. Herr, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Und dass du versprochen hast, dass wer dich anruft um Hilfe und um Rettung, dass du dem antworten wirst. Herr, du hast diese zum Teil spottenden und gottlosen Männer angerufen, hast sie zum Glauben finden lassen. Und danke, dass das bis heute möglich ist. Wir bitten dich darum, dass noch viele unserer Zeitgenossen den Weg zu dir finden. Und dass sie dann auch einen neuen Zugang zu deiner Schöpfung finden, dass sie dann einstimmen in das Lob des Schöpfers, dass sie dann staunen über die Genialität dessen, was du getan hast. Aber lass sie erst zu dir finden, Herr Jesus, der du am Kreuz auch für unsere Schuld starbst. Und dafür wollen wir dich loben und anbeten, heute und in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.